Herzlich willkommen, Claudia Lorenscheid im Studio Nürnberg.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Welche Rolle spielt denn eigentlich die Stadt, in der wir gerade sind, also Nürnberg, für Ihr Leib- und Magenthema?
Nürnberg, Stadt der Menschenrechte, selbstverständlich. Nürnberg hat es geschafft, eine Transformation zu machen von der Stadt, die man mit den großen Nazi-Aufmärschen verbindet, die man verbindet, aber auch mit den Nürnberger Prozessen und der Geburtsstunde der Internationalen Strafgerichtsbarkeit, die heute eine Stadt geworden ist mit einer wirklich institutionellen Infrastruktur, vom Büro für Menschenrechtsfragen über die Straße der Menschenrechte hin zu vielen Vereinen und aktiven Aktivistinnen auch, die zu Menschenrechtsfragen arbeiten. Das ist eine großartige Geschichte.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Claudia Lorenscheid, Professorin für Menschenrechte.
Ja, weil Sie gerade auch die Straße der Menschenrechte erwähnt haben. Das ist ja ein wunderschöner Ort in Nürnberg, finde ich, neben dem Germanischen Nationalmuseum mit den Säulen, auf denen in verschiedenen Sprachen die Menschenrechte stehen. Gehen Sie da manchmal auch entlang und schauen sich die Säulen an?
Tatsächlich. Ich gehe auch gerne mit Studierenden dort lang. Also so eine erfahrbare Situation, Menschenrechte nicht nur zu lesen, sondern tatsächlich durch Menschenrechte durchzuwandeln. Das ist für die Studierenden großartig. Das ist ein tolles Monument. Dani Karavan hat es entworfen. Bis hin zu dem letzten Monument, nämlich dem Baum für eines der ersten Opfer vom NSU-Komplex. Das finde ich großartig, dass Nürnberg das in dieses Memorial für Menschenrechte integriert hat.
Zumal es ja auch ein Opfer ist, das hier in Nürnberg ermordet wurde. Welches Menschenrecht liegt Ihnen eigentlich besonders am Herzen? Oder ich könnte auch fragen, wo bleiben Sie eben an dieser Straße der Menschenrechte gerne länger stehen?
Alle, natürlich. Aber wenn Sie mich so direkt fragen, dann habe ich wirklich auch tatsächlich ein Lieblingsmenschenrecht. Das ist Artikel 26 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, das Menschenrecht auf Bildung.
Und wo wird es Ihrer Meinung nach auf dieser Welt am meisten mit Füßen gerade getreten?
Ja, wir können gerne hier zu Hause bei uns im Land bleiben. Nicht jetzt am meisten, aber es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, von dem wir sagen können, alle Menschenrechte sind verwirklicht. Und das gilt auch so für das Menschenrecht auf Bildung. Hier ist es doch erstaunlich, in Deutschland, sehr reiches Land, mit sehr reichen Erfahrungen, einer gesättigten Datenlage, was Bildung angeht, dass Bildung immer noch ein Privileg ist, was vererbt wird. Wenn ich aus einer Familie komme, die selber schon viele Bildungschancen hat, Akademikerkinder sagen wir dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich auch im Bildungssystem Erfolg habe, mein Menschenrecht auf Bildung erfüllt wird. Wenn ich diese Startchancen familiär nicht hatte und vielleicht aus einem sozioökonomisch schwächeren Hintergrund komme, wird sich das auch in meiner eigenen Bildung niederschlagen. Und das ist ein Skandal, dass das Bildungssystem das nicht schafft, diese Ungleichheiten auszugleichen.
Ja, im Grunde genommen sprechen Sie da ja auch von Ihrer eigenen Biografie. Wo haben Sie das Gefühl, hatten Sie es schwerer als Akademikerkinder, sogenannte?
Mir ging quasi schon der Ruf voraus, das ist die kommt aus dieser Familie, die wird sowieso auf die Hauptschule gehen. Als ich dann doch eine Gymnasialempfehlung bekommen habe, war in meiner eigenen Familie eigentlich auch die Meinung eher, was soll die auf dem Gymnasium, die soll eine Ausbildung machen. Meine Mutter wollte gerne, dass ich Friseurin werde. Und dann haben sich tatsächlich meine beiden älteren Schwestern dafür eingesetzt, dass ich aufs Gymnasium gehen kann. Und dort musste ich in den ersten Jahren doch einiges nachholen und mich neu orientieren, weil ich sehr stark gemerkt habe, dass ich viele Voraussetzungen, die andere Kinder in meiner Klasse mitgebracht haben, nicht erfüllt habe.
Mhm. Und das ist bis heute. Sie sind 1970er Jahrgang und Sie sagen, bis heute gibt es diese Gleichheit nicht. Wie ist denn das überhaupt auch mit aktuellen Konflikten? Wie besprechen Sie die als Professorin? Weil das ist ja wahrscheinlich manchmal schwieriger, das aktuelle, reale zu besprechen als Dinge aus der Vergangenheit.
Ja, tatsächlich. Und bei den jungen Leuten, die ich natürlich sehr mag, und das ist toll, mit denen im Dialog zu sein, aber da kommt ganz schnell die Frage auf, ja, aber wieso, wir haben doch jetzt die Menschenrechte. Wieso ist denn nicht alles gut? Oder wieso haben wir die denn, wenn die nicht so eine Art Zauberstab sind, mit der man jetzt die Welt aufräumen kann und in Ordnung bringen kann? Und das Verständnis dafür, dass Menschenrechte etwas sind, was wir nicht selbstverständlich einfach haben, sondern was eine Antwort auf Unrechtserfahrungen ist, die erkämpft worden ist, das muss erstmal bei Studierenden, bei jungen Leuten wachsen. Auch, dass sie verstehen, sie haben eine Rolle zu spielen dabei. Menschenrechte gehören uns allen. Und wenn wir uns alle nicht damit beschäftigen, verlieren sie an Bedeutung.
Großes, großes Thema. Wenn wir das mal klein und konkret machen, welche Vorlesungen stehen denn zum Beispiel oder Seminare in diesem Semester auf Ihrem Programm?
Das Semester geht gerade zu Ende, was auch wirklich total schöner Moment ist. Jedes Mal fängt die Prüfungszeit an. Ja, wir haben ein Theoriemodul im dritten Semester, in dem ich gerade unterwegs war. Das Seminar heißt tatsächlich Menschenrechte und jetzt kommen lauter Studierende zu mir und bereiten ihre Prüfung vor. Das wird die erste Hausarbeit in ihrem Leben sein, die sie schreiben. Und dabei sind sie durch die Vorlesung auf Themen gekommen, wie zum Beispiel Selbstbestimmungsrechte der Frau, ja, der leidliche Paragraph 218 im Strafgesetzbuch, wo wir immer noch dafür kämpfen, dass Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden. Eine andere Studentin, mit der ich gerade gestern gesprochen habe, schreibt über Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Wie kann man da eine menschenrechtliche Argumentation gegen Zwang entwickeln? Recht auf Bildung ist ein Thema. Also wir bleiben schon hier im Lande und machen aber auch Ausflüge ins Internationale. Wir hatten zum Beispiel das große Glück, dass wir zwei Gäste aus Südafrika da hatten, die über die Entwicklung der Schwulen, Lesben, Trans- und Interrechte auf dem afrikanischen Kontinent berichtet haben. Und das haben die Studierenden aufgesogen wie so ein Schwamm. Also die sind sehr froh auch über internationale Perspektiven.
Es geht ja fast immer automatisch auch um die Verletzung dieser Rechte. Ist es eigentlich immer ein ernstes Thema oder kann das auch mal fröhlich sein?
Absolut, ja. Es gibt gerade die Menschenrechtsbildung, das ist ja so meine Herzensprofession, hat so einen großen Schatz an Methoden entwickelt, wo man auch wirklich total mal Spaß haben darf. Also zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel, wenn Sie mal kurz die Augen schließen und sich vorstellen, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie eine Geste, eine Darstellung für Menschenwürde machen würden? Wie würden Sie Menschenwürde körperlich, mit welchem Gesichtsausdruck, wie würden Sie das darstellen? Auf welches Bild kommen Sie?
Also ich habe jetzt tatsächlich die Augen kurz geschlossen und mir kommt sofort eine indische Geste eigentlich, dass man beide Hände zusammenlegt vors Herz und sich verbeugt. Und im Indischen heißt es ja dann oft Namaste, also das Göttliche in mir verbeugt sich vor dem Göttlichen in dir, was vielleicht ein bisschen zu spirituell schon ist. Aber das wäre so eine Geste, die ich immer als wahnsinnig respektvoll empfunden habe.
Ah, wunderschönes Bild, oder?
Und was wäre Ihre Geste?
Ich kann Ihnen sagen, was die Studierenden ganz oft machen. Die Studierenden stellen sehr oft das Alter dar. Also Gebrechlichkeit, Verletzlichkeit. Mit der Idee, Menschenwürde verliert sich nie und muss auch im Alter geschützt werden. Und dann sprechen wir manchmal auch darüber, wie Menschenrechte auch den Tod überdauern. Und wir auch deswegen als Menschheit Rituale, Gesten, Traditionen gefunden haben, um Menschenrechte im Leben, aber auch im Sterben und über den Tod hinaus zu achten und zu wahren und zu schützen.
Wunderbar, dann haben wir doch schon mal mit einem Vorurteil auch insgesamt ein bisschen aufgeräumt. Nämlich, wir merken, Menschenrechte betrifft uns alle. Ich kann nicht sagen, ich bin in Deutschland auf der Insel der Glückseligen. Sie haben ja auch schon ganz gut dargelegt, wie es beim Thema Bildung vielleicht auch hakelt und durchaus noch Verbesserungsbedarf da ist.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Claudia Lorenscheid, Verliebte Nelson und Winnie Mandela.
Da lacht sie. Wie hat die Liebe ihren Anfang genommen?
Tatsächlich war ich verliebt in die beiden. Das war, heute gibt es eine Weltläden, die hießen damals in den 80er Jahren, hießen die noch Dritte Weltläden. Und es gab auch einen in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Dort gab es 3 Solidaritätsgruppen, Nicaragua, El Salvador und Südafrika. Und ich habe mich der Südafrika-Gruppe angeschlossen, habe die beiden in ihren Biografien, das, wofür sie stehen, habe die beiden kennengelernt und hatte dann so 2 kleine Bildchen neben meinem Bett hängen und habe die einfach bewundert.
Wobei man ja sagen muss, Winnie Mandela ist als Figur schon auch umstritten.
Ja, das war sie damals noch nicht. Ah. Das kam tatsächlich erst nach der Freilassung von, oder so gegen Ende, als klar wurde, als die Verhandlungen stattfanden und klar wurde, Nelson Mandela wird freikommen aus der 27-jährigen Haft, das muss man sich mal vorstellen, da hatte sie Schlägertrupps um sich versammelt und einen Machtanspruch formuliert. Niemand ist davor gefeit, dass Macht korrumpiert und das ist auch Winnie Mandela passiert. Mhm. Trotzdem, auch später noch, war sie in der südafrikanischen Frauenbewegung nach wie vor eine sehr bedeutende und wichtige Figur.
Wie war denn dann der Tag der Freilassung, gerade wenn Sie sagen, Sie waren wirklich regelrecht verliebt in die beiden? Wie haben Sie von der Nachricht erfahren?
Es gab in Deutschland tatsächlich ja eine relativ stabile, gute, große Anti-Apartheid-Bewegung, zu der eben mein kleiner Dritte Weltladen in Lingen auch gezählt hat. Und das ging, es machte sofort die Runde. Für diejenigen, die da näher dran waren, war es nicht ganz so überraschend, weil das sich vorher ein paar Jahre lang über den Verhandlungsweg schon abgezeichnet hat, dass das passieren würde.
Und dann haben Sie sich direkt in den Flieger gesetzt und sind nach Kapstadt geflogen?
Nein, da war ja noch blutjung. Ich habe dann angefangen zu studieren. Zu Zeiten der Anti-Apartheid-Bewegung war auch völlig klar, man fährt nicht nach Südafrika. Es war eher andersrum. Südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer haben in Deutschland Exil bekommen und sind hier unterstützt worden. Das war erst später, und zwar zur Zeit der ersten freien Wahlen. Das war eine studentische Exkursion mit meinem damaligen Professor Gottfried Merkner, den ich auch sehr verehrt habe, mit einer ganzen Gruppe. Und dort haben wir dann unter anderem auch einen Zellengenossen von Nelson Mandela kennengelernt. Das war Neville Alexander, der auf Robben Island gemeinsam mit Mandela in Haft war. So nah dran zu sein, das war natürlich Wahnsinn, ja, ein wahnsinniges Privileg und eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung.
Ja, Sie haben da ja auch eine Zeit lang gelebt, in einer WG damals, ja. Haben studiert auch in Südafrika. Was für ein Leben hat da für Sie begonnen?
Das war natürlich Wahnsinn, nachdem ich mich so lange mit diesem Land beschäftigt habe, jetzt endlich dort vor Ort zu sein. Und alles war anders, als ich das vorher so gedacht hatte oder mir angelesen hatte.
Was war anders?
Die Zugänglichkeit, ja. Ich habe ständig die Grenzen überschritten zwischen dem weißen, reichen, privilegierten Südafrika und dem Südafrika der Mehrheit, ja, der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Schwarz tatsächlich auch als ein politischer Begriff und nicht als Bezeichnung einer Pigmentierung oder als Bezeichnung der Hautfarbe. Und wir internationalen Gäste konnten diese Grenzen leicht überschreiten. Südafrikanische Menschen vor Ort haben die damals kaum überschritten. Und ich weiß noch, eine der ersten Skandale in Kapstadt habe ich gelebt damals, war, dass es den ersten weißen Obdachlosen gab in Kapstadt. Das hatte die Welt oder das hatte Südafrika vorher noch nie gesehen, dass Armut tatsächlich jetzt auch was sein könnte, was weiße Menschen betrifft.
Mhm. Zur Zeit der ersten Wahlen waren Sie dann da dort und haben mal gesagt, ich habe da viel über Demokratie und Demokratiebildung gelernt. Was denn?
Tatsächlich war die Idee in Südafrika damals, als ein Staat in Transformation, in Transition, brauchen wir ein Instrument, um Apartheid aus den Köpfen und Herzen wieder rauszukriegen. Und was Sie dort gemacht haben, war, nannte sich dann damals Human Rights Education, Menschenrechtsbildung. Und ich habe gedacht, das waren die 90er Jahre, mir ist ja super aufregend. Ich komme ja selber aus einem Land, was gerade eine große Transformation durchmacht. Ich meine den Mauerfall und das Zusammenwachsen zweier deutscher Staaten. Und dachte, warum haben wir das denn nicht hier? Wir brauchen das doch ganz genauso. Und das fand ich irre, ja, rauszugehen in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent und mit der Idee zurückzukommen, das ist genau das, was wir hier auch brauchen.
Mhm. Und vor allem ist ja, glaube ich, was wir hier auch mal bräuchten, diese Begeisterung, wählen gehen zu dürfen.
Absolut.
Das war ja da wahrscheinlich eine ganz andere, als es endlich mal möglich war.
Absolut. Südafrika hat ja ein wahnsinnig reiches kulturelles Leben mit Tanztheater und Gesang, das mir jedes Mal, wenn ich vor Ort bin, wieder Gänsehaut macht. Und so waren die Wahlen da. Die Menschen haben zum Teil tagelang in den Schlangen gestanden, um sich für die Wahl zu registrieren. Da stand man nicht in der Schlange, sondern es wurde getanzt, gesungen und gefeiert tatsächlich, dass man zum ersten Mal an Wahlen teilhaben durfte.
Was ist Kapstadt für Sie, für eine Stadt?
Die schönste Stadt der Welt. Kapstadt hat wirklich alles, also eben dieses wahnsinnig reiche kulturelle Leben und das betrifft alle Bereiche, also Kunst, Musik, Theater, Gesang, aber auch zum Beispiel das Essen und mittlerweile wirklich auch eine sehr interessante Landschaft, was Museen und Ausstellungsorte angeht. Wer mal nach Kapstadt fährt, geht ins District 6 Museum. Das ist ein Distrikt in Kapstadt, der damals geräumt worden ist, um Apartheid-Regeln durchzusetzen. Schwarze Menschen haben ihre Häuser, ihren Besitz verloren. Der Bezirk ist dann aber nie wieder aufgebaut worden. Und dort mittendrin steht jetzt eben dieses Museum, was diese ganze Geschichte auch der brutalen Räumung von wirklich multikulturellen Gesellschaften, die dort existiert haben, was diese ganze Geschichte darstellt. Und es ist auch eine Geschichte der Entwicklung der Menschenrechte in Südafrika.
Kann man deshalb sagen, diese Zeit in Kapstadt oder überhaupt in Südafrika war ein Wegweiser für Ihren Weg der Menschenrechte auch?
für mich total, ehrlich gesagt, war das damals so, ich hatte das Gefühl, die ganze Welt tummelt sich in Südafrika. Es gab so die Idee, Anfang, Mitte der 90er Jahre, wenn Südafrika das schafft, diese brutale Trennung zwischen Schwarz und Weiß, die aber auch eine Trennung zwischen Arm und Reich war, also zwischen den Klassen. Wenn Südafrika das schafft, das zu überwinden, dann haben wir ein Modell für die Welt. Südafrikanische Kolleginnen und Kollegen haben damals schon gesagt, das wird so nicht passieren und das stimmt nicht. Und das Ende der Apartheid ist auch nicht nur ein Erfolg der Befreiungsbewegung, sondern das war einfach ganz simpel auch eine ökonomische Notwendigkeit, um Wirtschaft weiter aufrechtzuerhalten.
Ja, Nelson Mandela hat ja immer geträumt von einer Rainbow Nation.
Ja.
Inwiefern hat die sich durchgesetzt und wo hapert es da noch?
Das war Mandela und Bischof Tutu, den darf man da auch nicht vergessen.
Ja.
Und der Kollege, mit dem ich am meisten zusammengearbeitet habe, war Neville Alexander, Linguist, Sprachwissenschaftler. Der hat das noch nie gemocht. Der hat immer gerne ein anderes Bild verwendet, und zwar die Garib Nation. Garib ist einer der größeren Flüsse in Südafrika mit ganz vielen unterschiedlichen Zuflüssen. Und das ist eigentlich ein total schönes Bild, dass wir alle unsere eigenen Flüsse haben, die sich dann aber in einem großen Strom vereinigen. Und dieses Bild der Rainbow Nation, das ist ein schönes Bild, total. Der Regenbogen sowieso als Symbol, später ja auch für die schwul-lesbische Bewegung. Heute sagen wir LGBTI, also lesben, schwule, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Ja, aber der Regenbogen hat als Bild vielleicht auch zu viele unterschiedliche Bedeutungen bekommen, dass er nicht mehr stark genug ist, um als Bild zu tragen.
Dennoch, die Hoffnung ist natürlich immer, Demokratie gewinnt. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie groß ist Ihre Hoffnung heute? Jetzt nicht nur im Hinblick auf Südafrika.
Ich habe so eine trotzige Hoffnung, würde ich sagen. Also trotzig, widerständig. Ich weigere mich tatsächlich, aus den Verhältnissen heraus zu kapitulieren oder zu resignieren, weil ich finde, natürlich rollen wir den Stein, den Berg weiter rauf. Und wenn er noch so oft wieder runterrollt, wir haben gar keine Alternative, als weiter daran festzuhalten. Und ich finde, Menschenrechte sind deswegen auch so großartig. Sie sind nicht religiös geprägt. Sie sind überreligiös, übernational, überkulturell. Das ist was Großartiges, was wir als Menschheit dort entwickelt haben. Darauf gibt es kein Copyright. Die gehören niemandem. Die gehören uns allen. Und das ist was, da kann ich mich, glaube ich, für den Rest meines Lebens dran binden.
Sagt Claudia Lorenscheid in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und wir bleiben musikalisch noch ein klein wenig in Südafrika mit Johnny Clegg und Savuka nämlich. Ich kann mir vorstellen, Sie kennen den Titel Asim Bonanga.
Ja, selbstverständlich ist eine Hymne der südafrikanischen Befreiungsbewegung eine der Hymnen. Es gäbe viele andere. Miriam Makeba, die muss man da auch unbedingt erwähnen, oder?
Asim Bonanga, Asim Bonanga Mandela Tina, La Pekona, La Pefelikona.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Claudia Lorenscheid, groß geworden in einer Dorfkneipe.
1970er Jahrgang, Emsland in Norddeutschland geboren. Ja, die Dorfkneipe, war das so was wie das Kinderzimmer?
Ja, tatsächlich. Emsklause hieß die, weil Lingen liegt an der Ems im Emsland. Und das war so was, wo die Männer vor allen Dingen nach der Kirche sonntags ihren Frühschoppen getrunken haben. Wir hatten eine Musikbox, wir hatten Flipper. Und die Kinder sind immer gerne zu uns nach Hause gekommen, weil man das da alles umsonst benutzen konnte.
Also Sie sagen schon nach Hause gekommen. Also die Kneipe war wirklich das Zuhause eigentlich.
Ja, so, ja, ne? Genau. Wir haben direkt über der Kneipe gewohnt und es gab so einen Platz, das war mein Platz, da bin ich immer gesessen, wenn ich aus der Schule nach Hause komme, und habe meine Hausarbeiten dort gemacht.
Und haben auch manchmal was in die Jukebox reingeschmissen?
Ich musste das nicht. Ich konnte das umsonst hören.
Yes. Und was?
Ja, natürlich. Also meine Mutter war damals großer Fan von ABBA und Bonnie M. Von daher war das permanent um mich drum herum. Aber ich weiß auch noch, das kennt heute niemand mehr, ich war verliebt in Baccarat. Das waren zwei Frauen, eine mit einer weißen, eine mit einer roten Rose. Und ich habe echt gedacht, oh Gott, ich möchte so sein wie Baccarat.
Genau, gegenüber der Dorfkneipe, Sie haben schon erwähnt, war die Kirche, wie sich so gehört. Waren das so auch die beiden Pole in Ihrem Leben? Die Dorfkneipe haben wir schon gehört, aber die Kirche ja auch, oder?
Ja, die war nicht direkt gegenüber, aber ja, die Kirche hat eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Ich war im Kindergottesdienst aktiv und dort haben wir das Krippenspiel gemacht. Ich war im Kinderchor, habe später die Konfirmandenfreizeiten mit vorbereitet und dann so ungefähr mit 12, 13 war das vorbei. Dann habe ich gewechselt zum Dritte Weltladen. Der war direkt gegenüber von der Kirche.
Aber der ja auch ein bisschen kirchlich war, oder?
Der war auch kirchlich.
Also gehört der irgendwo zusammen. Irgendwann hat sie aber der Pfarrer rausgeschmissen.
Ja, das war auf einer Konfirmandenfreizeit, als ich gerade mit der nächsten Gruppe quasi gesprochen habe über das, was man da so bespricht und über Gott und die Bibel. Und dann habe ich gesagt, es gibt noch eine alternative Lesart. In dem Moment kam er gerade rein und Gott ist eine Frau. Und Gott ist, das ist ein patriarchales System. Und das hat er mitgekriegt und das hat ihm gar nicht gefallen. Und dann durfte ich nicht mehr mitfahren.
Oh, also eine Göttin kam in seinem Horizont nicht vor.
Nein.
Schade eigentlich. Gab es Momente in der Kindheit, an dem Sie das erste Mal mit Fragen der Gerechtigkeit auch konfrontiert wurden, wo das Thema Menschenrechte sich irgendwo auch schon angebahnt hat?
Ja, immer. Ich komme aus einer, heute würden wir sagen, aus einer dysfunktionalen Familie, aber tatsächlich auch aus einer sozial-ökonomisch benachteiligten Familie und dass wir arm waren. Das habe ich immer gewusst. Also, und ablesen können an den Tatsachen, wenn man so nach den Ferien in die Schule gekommen ist, wer hat was als Weihnachtsgeschenk bekommen oder im Sommer, wer war wo im Urlaub. Und bei uns war da immer nicht viel, wir waren nie im Urlaub, meine Schuhe hatten Löcher. Ich habe immer nur die Kleidung der größeren Schwestern auftragen müssen. Und da gab es sowas wie eine Scham auch darüber und natürlich einen Wunsch, ja, eine Sehnsucht, ich will das auch haben.
Mhm. Wenn Sie sagen, Familie dysfunktional, der Vater war gewalttätig.
Ja, und Alkoholiker. Das war, was in vielen Familien auch heute ja noch Realität ist, eine Alkoholabhängigkeit, die sich paart mit Gewalttätigkeit. Das ist, glaube ich, das ist eine Erfahrung, die viele teilen.
Umso wichtiger war, als der Vater dann irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat in Ihrem Leben. Aber wie konnten Sie sich bis dahin schützen? Ich glaube, die ersten 6 Jahre haben Sie ja mit dem zusammengelebt.
Ja, und die ersten, war schon vor meiner Einschulung, gab es schon die Scheidung. Meine Mutter hat dann später nochmal geheiratet und ich hatte aber das große Glück, ich hatte eine sehr freie Kindheit und war eigentlich nicht zu Hause. Wir waren so ein ganzer Pulk von Kindern aus der Nachbarschaft und wann immer wir Freizeit hatten, sind wir um die Häuser gezogen. Es gab ein großes Überschwemmungsgebiet bei uns vor der Tür, wo nichts gebaut werden durfte. Das waren so Wiesen, da haben wir Hütten gebaut, Höhlen gebaut. Und ja, und habe so viel Zeit wie möglich nicht zu Hause verbracht. Und ich war nicht die Einzige. Das war eine Siedlung, wo viele Familien auch mit Vertriebenen oder Fluchthintergrund gewohnt haben. Alle Straßen hießen auch so Breslauer Straße, Danziger Straße und haben die Orte bezeichnet, aus denen die Menschen kamen. Und in dem Sinne war das normal. Also meine Familienverhältnisse zu Hause waren normal. So richtig aufgefallen ist das eigentlich erst mit dem Wechsel zum Gymnasium. Da bin ich mit anderen Familien und auch mit anderen Hintergründen in Kontakt gekommen.
Und Sie hatten ja dann auch einen anderen Vater, den Sie wirklich auch Papa dann genannt haben, den Stiefvater, ne?
Ja, genau.
Der war Dachdecker?
Ja, und hat sich selbstständig gemacht irgendwann mit einem Meister, den er dann noch erworben hat, mit einem eigenen Betrieb.
Und die Mama Friseurin.
Die Mama war die Friseurin aber eben
die und dann hatte sie aber eben die Kneipe. Ja, genau. Welchen Background, würden Sie sagen, haben Ihnen diese beiden Menschen mitgegeben und vielleicht auch Ihre 2 größeren Schwestern?
Meine beiden Schwestern haben eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Insbesondere die Ältere, die leider schon vor einigen Jahren verstorben ist an Krebs. Ach, das ist schrecklich. Aber die war für mich immer so ein, die hat mir Heimat gegeben. Die war eine Person, gemeinsam auch mit ihrem Mann, den sie geheiratet hat. Das war ein Ausweichort. Da konnte ich immer hinflüchten, da konnte ich mein Herz erleichtern, wenn mich was bedrückt hat. Und ich hatte eine Großmutter auch, die Oma Martha, die ich geliebt habe, bei der ich regelmäßig 6 Wochen Sommerferien verbracht habe. Und der musste ich immer Geschichten erzählen zum Einschlafen. Und ich glaube, das hat eine Rolle gespielt in meinem Leben, dass ich eine gute Sprecherin geworden bin und eine gute Erzählerin geworden bin. Das hat meine Oma mir schon antrainiert.
Schön. Naja, und Sie sind ja auch eine gute Professorin geworden, was ja in dem Background, Sie haben es ja vorhin auch schon erzählt, die erste Akademikerin in der Familie sehr ungewöhnlich war. Und zwar nicht nur für Sie, dass Sie es geschafft haben, diesen Weg zu gehen, sondern auch die Familie hat das, glaube ich, ein bisschen befremdet sich angeguckt, oder?
Ja, da finden Entfremdungsprozesse statt. Und es ist bis heute manchmal so, dass ich in der Familie keinen Namen habe, sondern ich bin die Professorin. Ach, Prof kommt. Ja, wenn wir uns treffen.
Was ja ein Kompliment sein könnte.
Ich nehme das auch wirklich als Kompliment, aber es zeigt so ein bisschen, da ist eine Distanz. Und wenn ich meiner Familie das mitteile, ich habe da was veröffentlicht oder hier ist ein neues Buch, das wird so stolz zur Kenntnis genommen, aber gelesen wird es nicht.
Aber immerhin stolz zur Kenntnis genommen.
Wenn ich eine Situation erzählen darf, das war bei einer Doktorarbeit, hat man hinterher dann noch eine mündliche Prüfung und dazu habe ich tatsächlich meine Familie eingeladen und dann sind die alle gekommen. Und da hat meine Mutter mich gefragt, warum ich jetzt keinen weißen Kittel trage. Ich werde doch jetzt Doktor. Weil dieses ganze ich hatte nie vorher eine Universität betreten. Mhm. Und dieses ganze akademische System, dass man promovieren kann und einen Doktortitel erwerben kann, auch in anderen Bereichen außerhalb der Medizin, das war ihr nicht vertraut. Und als die Vorsitzende vom Prüfungsausschuss zu meiner Mutter ging und ihr gratulierte, ach Mensch, und ihre Tochter, das ist ja toll, hat sie geweint vor lauter... Ja, ich glaube, da kam alles Mögliche zusammen. Stolz, aber auch das Bewusstsein darüber, dass sie keinen Zugang dazu hatte. Meine Mutter war tatsächlich, nachdem sie aus Polen nach Deutschland gekommen ist, sie ist zweisprachig aufgewachsen, polnisch-deutsch. Deutsch war in Polen natürlich nicht gerne gesehen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. 44er Jahrgang ist sie. Die ist zur Sonderschule gegangen. Was man damals noch Sonderschule, heute Förderschule, auch kein viel besserer Begriff. Und wenn ich das zu ihr gesagt habe, Mama, das habe ich alles von dir. Ja, deswegen bin ich so geworden. Das kommt von dir. Dann war sie immer unheimlich gerührt, weil ihr das eben verwehrt blieb ein Leben lang.
Was würden Sie denn sagen, gerade auch mit Hinblick auf den Stolz der Mutter und weil Sie sagen, das habe ich von dir, was können Sie als Professorin, was jemand vielleicht nicht so drauf hat, dessen Kinderzimmer eben keine Dorfkneipe war und der einen ganz anderen Background hat?
Da würde ich antworten mit Susan Sontag. Die hatte gerade so eine tolle Ausstellung in München. Vielleicht hat das jemand wahrgenommen. Everything Matters hieß die Ausstellung. Alles zählt. Alles ist wichtig. Du bist wichtig. Und ohne dich können wir nicht. Wir brauchen deine Stimme. Wir brauchen deine Präsenz. Das möchte ich Studierenden vermitteln. Das hat Bedeutung, was sie denken, wie sie agieren, wie sie auch miteinander und mit sich selbst auch im Dialog sind. Menschenwürde bedeutet auch der Auftrag, mit mir selbst menschenwürdig umzugehen.
1:1 der Talk heute aus dem Bayern 2 Studio in Nürnberg. Claudia Lorenscheid ist aus Coburg zu uns gekommen, wo sie eine Professur für Menschenrecht innehat. Es gab aber ja auch eine Zeit vor der Uni und da kommt eine besonders wichtige Eigenschaft von Ihnen zum Tragen, nämlich nerven können.
Oh, ich weiß, was Sie meinen. Ja, genau. Ich war 10 Jahre am Deutschen Institut für Menschenrechte. Und da habe ich mich reingenervt, sozusagen. Ich war fertige Promovierte im Fach Menschenrechtsbildung. Das kannte in Deutschland damals niemand. Dann machte dieses Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin auf, die nationale Menschenrechtsinstitution. Die suchten Direktor. Das hatte ich gelesen und ich wusste, okay, das bin ich jetzt nicht. Aber ich will dahin, ich muss dahin. Dann habe ich mir das in den Kalender eingetragen, einmal im Monat dort angerufen und gesagt, hallo Leute, ihr braucht mich. Bis die damalige Vizedirektorin Frau Seidensticker gesagt hat, ja, dann komm halt vorbei, du nervst. Und dann haben wir uns kennengelernt.
Und so hatten wir schon einen Job.
Ja, und ich hatte den Job, genau.
Was war das für eine Zeit für Sie am Institut dort? Dass sich ja gerade auch, wie Sie gesagt haben, dass sich gerade gegründet hat.
Es war eine fantastische Zeit. So eine Gründungssituation, das ist natürlich wunderbar, wenn man miterleben darf und mitgestalten darf, wie so eine Institution sich ausgestaltet. Wir waren damals zu fünft. Das Menschenrechtsinstitut hat heute, ich liebe das immer noch heiß und innig, ich glaube 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese ganze erste Zeit, eine Form zu finden, wie wollen wir arbeiten, welche Abteilung wollen wir gründen, das mitzugestalten, war einfach total herrlich. Wichtige Institutionen. Und das war so eine Zeit, das war ganz anders als heute. Heute sprechen wir von Zeitenwende. Und damals war die Zeitenwende andersrum. Hin zur Demokratisierung, hin zu mehr Freiheit, hin zu mehr Gleichheit, Solidarisierung. Wir haben wirklich gedacht, so, das geht jetzt alles nur noch nach vorne los. Die Teilung der Welt in zwei große Blöcke war vorbei, die Mauer war gefallen, Mandela war frei, die großen CSD-Paraden, die Love Parade war unterwegs. Ja, das war eine Zeit, wo wir gedacht haben, jetzt geht das richtig nach vorne los mit den Menschenrechten. Und das war auch so.
Und heute haben wir eigentlich eine Zeitenwende in die andere Richtung. Es ist jetzt vielleicht ein zu großes Thema für ein biografisches Gespräch, aber trotzdem, wie erklären Sie sich das?
Ja, ich wünschte, ich hätte dafür eine Erklärung, dann hätte ich nämlich auch gleich die Lösung, wie man aus dieser Zeitenwende Richtung Krieg, Brutalität, massiver Missbrauch von Menschenrechten, wie man da wieder rauskommt. Die meisten sprechen von einer Pendelbewegung, oder? Dass das Pendel sich gerade eben in die andere Richtung bewegt und wir können sicher sein, das Pendel schwingt auch wieder zurück. Und an dieser Idee will ich auf jeden Fall auch festhalten.
Ja, und wie Sie gerade schon gesagt haben, ich weigere mich anzuerkennen, dass es nur in diese Richtung gehen muss. Was würden Sie denn sagen, Sie waren 10 Jahre dann am Institut für Menschenrechte. Was haben Sie in der Zeit bewirken können?
Ich hatte das große Vergnügen, den Dialog zwischen staatlichen Institutionen und Zivilgesellschaft mitzugestalten. Zum Beispiel in Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention. Und eine Sache möchte ich noch sagen, die mir total bedeutsam ist. Und zwar war das der Dialog über die UN-Frauenrechtskonvention, die jede Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gegen Frauen verbietet. Und ich hatte Kontakt, wir waren gerade dabei, das zu organisieren, mit einer Gruppe von intersexuellen Menschen, also Menschen, die ohne eindeutige biologische Geschlechtsmerkmale geboren werden. Das ist was ganz Natürliches. Das macht Mutter Natur manchmal. Und die in ihren Rechten massiv verletzt werden. Und zwar, indem Operationen gemacht worden sind an Säuglingen am Genital, um das zu vereindeutigen. Und die haben gesagt, wir wollen mitmachen. Und haben bei Frauenrechtsorganisationen aber häufig die Erfahrung gemacht, ja, aber ihr seid ja keine Frauen. Da gehört ihr jetzt nicht hin. Und durch die Arbeit am Menschenrechtsinstitut war es mir möglich, die mit reinzuholen. Einen Namen, den ich da nennen muss, das ist Lucy Veit. Eine wunderbare Frau, die sich in der Zeit, das hat sie immer so gesagt, in Menschenrechte verliebt hat. Und wir haben quasi den ersten Schritt gemacht, dieses Thema in die Breite zu bringen. Das war der Anfang vom dritten Geschlechtseintrag, den wir heute ja haben, und hin zum Verbot dieser Operationen an Säuglingen, die medizinisch absolut nicht notwendig sind. Das war großartig und ein Privileg, daran mitwirken zu dürfen.
Also da sieht man schon, wie viel so eine Arbeit auch bewirken kann letzten Endes. Sie haben dann die Professur in Coburg nach diesen 10 Jahren bezeichnet als Sechser im Lotto. War da nerven können auch eine wichtige Eigenschaft?
Nee, da war, glaube ich, die wichtige Eigenschaft vernetzen können. Und ich war damals wirklich in der Menschenrechtsszene, in der Menschenrechtsbildungsszene, aber auch Frauenrechte. Ich war da wirklich breit vernetzt und Nürnberg war ein bedeutender Ort und es gab viel Zusammenarbeit mit Nürnberg, zum Beispiel beim Menschenrechtsfilmfestival oder beim Internationalen Menschenrechtspreis. Menschenrechtsfilmfestival findet übrigens dieses Jahr 2026 wieder statt. Das ist immer rund um den 10. Dezember am Internationalen Tag der Menschenrechte. Das kann ich total empfehlen. Das ist großartig, das mit zu erleben. Als ich mich in Coburg dann beworben habe für die Professur, die heißt International Soziale Arbeit und Menschenrechte, musste ich nicht bei Null anfangen, sondern war da schon so ein bisschen drin.
Und weil Sie es gerade erwähnt haben, den kompletten Titel für soziale Arbeit, sind Sie auch Professorin. Wie spielt das eine denn in die Menschenrechte hinein?
Soziale Arbeit sagt von sich selbst, wir sind eine Menschenrechtsprofession. Ist das nicht großartig? Es gibt nämlich keine andere Profession, die das von sich sagt. Man könnte ja denken, Rechtswissenschaften sagt, wir sind eine Menschenrechtsprofession, oder Politikwissenschaften sagt, wir sind eine Menschenrechtsprofession. Tun die aber nicht. Aber soziale Arbeit macht das. Und das bedeutet, dass unser Auftrag in der sozialen Arbeit tatsächlich ist, Menschenrechte zu schützen und sich als Menschenrechtsverteidigerin an die Seite der Menschen zu stellen und ihnen dabei zu helfen, sie zu empowern, sagen wir auch immer gerne, also sie mit Kraft und Power auszustatten, um gegen Menschenrechtsverletzungen sich zu wehren.
Und das machen Sie natürlich auch mit den Studentinnen und Studenten. Und Sie sagen da, wir müssen raus aus den Hörsälen. Und Sie haben schon eindrücklich beschrieben, wie Sie mit den Studierenden an der Straße der Menschenrechte entlang gehen und sich da die Säulen angucken, wie plastisch da die Menschenrechte werden. Was sind zum Beispiel noch für Orte, wo Sie mit den Studierenden hingehen?
Darf ich eine Sache erwähnen, die wir gerade eben gemacht haben zum 10. Dezember letztes Jahr? Das ist ja noch gar nicht lange her.
Also zum Tag der Menschenrechte.
Genau, da sind wir im Kosmos gewesen in Coburg im Jugendzentrum und haben dort eine Veranstaltung gemacht. Das haben die Studierenden selbst organisiert und das war großartig, also sehr eigenverantwortlich, darum geht's, oder? Und es nannte sich Lebendige Bibliothek Coburg, Living Library, und dort konnte man sich Bücher ausleihen. Die Studierenden haben das betreut und begleitet und diese Bücher waren Menschen und hatten interessante Biografien, oft auch als Vertreterin von Minderheiten. Und dann konnte man mit diesen Büchern in ein Gespräch gehen und alles fragen, was man immer schon mal fragen wollte. Und das war für die Bücher als auch für die Leserinnen eine ganz fantastische Erfahrung.
Das stelle ich mir ganz schön vor. Lebende, lebendige Bücher.
Ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Claudia Lorenscheid, Südafrika, Coburg, Berlin.
Ja, in diesem Breiten spielt sich ihr Leben ab. Was hat Coburg, was Berlin nicht hat?
Idylle pur. Coburg ist ja eine der reichsten Städte in Bayern und auch in ganz Deutschland. Und das merkt man wirklich total. Größer könnten die Gegensätze zwischen Berlin-Kreuzberg und Coburg gar nicht sein. Herrlich, mit diesen Gegensätzen zu leben.
Fühlen Sie sich in Coburg auch manchmal ein bisschen zu Hause?
Absolut. Ich genieße es sehr. Also wenn ich habe auch oft Gäste. Und dann machen wir natürlich diese Tour durchs Coburger Schloss, der Marktplatz, das ist zauberhaft. Wir gehen auf die Burg, wir gehen so ein bisschen wandern. Coburg ist ja auch wirklich total grün und wir haben diese herrliche Thermenlandschaft, muss ich mal sagen, die ich auch sehr genieße.
Und wie können Sie Franken den Berlinern nahebringen?
Durchs Schäufele.
Das hat noch jeden überzeugt, außer man ist Vegetarier.
Nee, also ich bin ja in Bierfranken. Was ich gerne über Franken erzähle, ist der Dialekt, was ich so Schnappte Pfei, haben Sie auch gerade gesagt. Ja. Das mag ich immer sehr gerne. Und was ich öfters schon gemacht habe, oh Gott, jetzt oute ich mich total, ist eine Brauereitour. Das ist ja herrlich, wie viele unterschiedliche Kleinstbrauereien es gibt und was für leckere Getränke die produzieren. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
Ich glaube, es hat immer noch die größte Brauereidichte der Welt.
Das würde ich unterschreiben.
Oberfranken, oder? Ja. Sie sind dennoch in jeder freien Minute auch in ihrer Heimat, bei ihrer Frau und oft in deren Theater Tikva, das heißt auf Hebräisch Hoffnung. Was ist das für ein Theater?
Das ist es jetzt, ich glaube, so um 33 Jahre alt oder irgendwie sowas. Wir haben zum 25-jährigen Jubiläum haben wir zusammen ein Buch gemacht über die Geschichte von Tikva. Und das Besondere ist, dass dort behinderte und nicht behinderte Performerinnen zusammenarbeiten. Das heißt, man erlebt dort eine Qualität und eine Form von Geschichtenerzählung auf der Bühne, die ist einmalig. Die kannst du eben nur an solchen Orten erleben, wo Behinderung eine Selbstverständlichkeit ist. Die Gründerin ist von Theater Tikva, ist Gelinde Altenmüller. Darf ich einen Satz von ihr zitieren, der mich wirklich schon viele Jahre begleitet? Der Geist lässt sich nicht behindern.
Ah, sehr schön. Und es ist ja eigentlich aus einer Kunstwerkstatt entstanden. Wie geht Inklusion in der Kunst?
Da wird fantastisch, Acru, ne, ist der Fachbegriff. Da wird fantastische Kunst produziert. Man könnte neidisch werden, ja. Also, ich meine, das ist eine ganz normale Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das Besondere bei der Gründung war, dass unterstellt wurde, vorausgesetzt wurde, Menschen mit und ohne Behinderung sind gleichermaßen kunstfähig. Das war keine Selbstverständlichkeit in der Gründungsphase. Und wer bei Tikva arbeitet, das sind Vollzeitjobs, das sind professionelle Leute, hat den ganzen Tag im Werkstattbetrieb damit zu tun, Kunst zu produzieren, aber auch sich permanent auszubilden. Da sind professionelle Leute, die seit 30 Jahren im Geschäft sind mittlerweile auch und die eben Schauspieltraining, Sprechtraining, Tanztraining, die das den ganzen Tag machen. Als ich damals dieses Buch geschrieben habe, habe ich Praktika dort gemacht und die Trainings auch mitgemacht und habe eigentlich gedacht, ich will da bleiben.
Ja, wer weiß. Vielleicht ist ja das letzte Kapitel Ihrer Berufskarriere auch noch gar nicht geschrieben.
Wer weiß.
Überlappen sich da die Bereiche jetziger Beruf und vielleicht zukünftiger, wer weiß. Also besprechen Sie auch mit den Menschen mit Behinderung das Thema Menschenrechte?
Ja, immer mal wieder. Also wir sprechen vor allen Dingen natürlich über Kunst und Performance. Aber tatsächlich, wenn ich gefragt werde, was ich mache und ich erwähne das Wort Menschenrechte oder Menschenwürde, dann haben Tikvas, werden die Performerin auch genannt, haben die Tikvas natürlich auch ein totales Verständnis davon. Nicht immer und nicht alle. Man muss jetzt nicht glauben, nur weil ein Mensch in der Werkstatt und auch in der künstlerischen Auseinandersetzung ist mit dem Thema Behinderung, heißt das nicht, dass behinderte Menschen nicht auch diskriminierende Einstellungen gegenüber anderen Behinderungen haben. Als nicht behinderter Mensch hast du Zugriff auf eine ganze Welt von Literatur, aber auch von Fortbildungsmöglichkeiten. Und das Ganze so zu transformieren, zum Beispiel in leichter Sprache, dass es eben auch im Werkstattbetrieb anwendbar wäre und übersetzbar wäre für Menschen auch mit geistigen Behinderungen, das ist nicht der Fall. Das ist gerade erst am Anfang. Da braucht es noch ganz, ganz viel Entwicklung, dass Menschen mit Behinderung auch ganz selbstverständlich Zielgruppe sind für diese Art von Menschenrechtsbildung.
Also nicht nur Teilhabende, sondern eben auch tatsächlich Zielgruppe sind.
Teilhabe und Teilnahme, könnte man sagen, ne?
Nehmen Sie Ihre Studentinnen und Studenten auch manchmal mit in den Zuschauerraum? Also laden Sie die manchmal ein ins Theater Tikva? Ich meine, von Coburg ist es ja nicht so ein weiter Weg nach Berlin.
Das stimmt, die Studenten haben gerade das Glück, wir liegen ja in der Mitte, ja, also wir fahren sowohl Richtung München mit denen und gehen ins Theater, auch in Nürnberg waren wir gerade mit einer Gruppe oder eben Berlin, ja, das machen wir und das ist immer toll, also gar nicht die Tatsache, nur im Theater zu sein, oder sondern die Tatsache, unterwegs zu sein gemeinsam, was Gemeinsames zu erleben, weil wir da natürlich nochmal eine ganz andere Ebene miteinander entwickeln, raus aus dem Hörsaal.
Wenn Sie so auf Ihr bisheriges Leben schauen, was würden Sie sagen, ist der Preis Ihrer Arbeit und was ist der größte Gewinn?
Tolle Frage. Der Preis ist tatsächlich, dass ich mich entschieden habe, an zwei Orten zu leben. Ich habe erst in Coburg, bin erst dahin gezogen, eben weil Sechser im Lotto, großartig, so eine Professur zu haben und tolle Stadt, und bin dann ja zurückgezogen. Und das tut mir manchmal in der Seele weh. Jetzt zum Beispiel wird gerade vorbereitet One Billion Rising. Das ist diese jährliche Tanzdemonstration von Frauen gegen sexualisierte Gewalt. Die findet in der vorlesungsfreien Zeit statt. Da bin ich in der Regel unterwegs in Sachen Forschung oder ich entspanne mich und bin dann zu Hause in Berlin. Und da reise ich dann nicht extra an, um da mitzutanzen. Ich wäre aber eigentlich gerne dabei, aber One Billion Rising mache ich dann tatsächlich eher in Berlin. Mhm. Ja, also das tut mir manchmal total leid. Das ist vielleicht der Preis. Und der Gewinn ist so groß, der Wert der Menschenrechtsarbeit, das kann man gar nicht beziffern, so wunderbar ist das.
Das ist doch schön, wenn man das über seine Arbeit sagen kann, oder?
Das ist ein großes Geschenk, ne? Ich glaube, auch als Frau in so einem, also abgesichert zu sein, ich schaue nicht auf eine Zukunft hin mit einer ganz kleinen Rente und in Altersarmut leben, sondern ich weiß, ich bin abgesichert und kann womöglich sogar noch eine zweite Person mit absichern. Da bin ich so, so dankbar drüber. Und das sind die beiden Pole auch, zwischen denen ich mich immer bewegt habe, Freiheit und Sicherheit. Und eine Professur erlaubt einem das Maximum an beiden Enden.
Und weil Sie vorhin vom Entspannen gesprochen haben, wobei entspannen Sie?
Beim Tanzen, beim Singen, beim Kochen. Ich laufe wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel. Und ich sehe mich zukünftig so als Wanderer. Das tue ich noch nicht, aber das möchte ich noch machen.
Im Moment sind Sie noch die Wanderin durch die Straße der Menschenrechte. Claudia Lorenscheid, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen aus Coburg zu uns ins Studio Nürnberg.
Anja Scheifinger, das war so schön, bei Ihnen zu sein. Vielen, vielen Dank.